Der Jesus Christus ist in unserer Mitte und das ist großartig und das ist gut. Er ist hier. Ich schalte schon mal hier, dass ihr schon mal ein paar Eindrücke haben könnt von dem Jahresthema 2014. Darüber werde ich heute sprechen und ich werde uns so ein bisschen einführen in die Gedanken, die wir uns gemacht haben, auch als Älteste und als Leitungsteam für das, was 2014 geschehen kann und geschehen soll. Der Jesus ist ein Gott, der uns in Bewegung bringt. Er ist jemand, der uns immer wieder dazu bringt, unseren alten Standort zu verlassen und seinem Ruf zu folgen, uns aufzumachen, auch neue Dinge zu erleben, neue Perspektiven zu eröffnen, neue Dinge in unsere Herzen aufzunehmen, dass sie reifen, dass sie Gestalt gewinnen und dass sie am Ende Frucht bringen. Das ist immer so, dass Jesus in Bewegung war und seine Jünger mitgenommen hat und sie immer von Ort zu Ort, dort wo Jesus war, dorthin gingen. Das heißt nicht, dass wir das, was wir in 2013 als Jahresthema hatten, nämlich, dass wir mit Jesus wachsen wollen, dass wir das jetzt mal hinter uns lassen und sagen, so, das war jetzt ganz nett für 2013, sondern ich kann ja eins sagen, da ist Same entstanden in unseren Herzen, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen, auch zahlenmäßig zu wachsen. Da ist etwas in Gang gekommen, was sich in 2014 und ich bin sicher auch die Jahre danach noch fortsetzen wird. Wir sind mittendrin im Wachstum, das Jesus schenkt. Und das ist so großartig. Ich erlebe das immer wieder, dass das Jahresthema, was Gott uns auf das Herz legt, dann in den nächsten Jahren Frucht bringt und zur Auswirkung kommt. Das ist so schön. Ich merke, dass Gott etwas auf dem Herzen hat für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns und dass er uns das mitteilen möchte, uns darauf vorbereiten will und das dann zur ganzen Reife kommt. Das ist so großartig, wie wir zusammenstehen dürfen als Gruppen in dieser Gemeinde als Verantwortliche, wie wir miteinander das Reich Gottes bauen können. Und ich wünsche mir für 2014, dass wir diese Einheit bewahren, die Jesus uns geschenkt hat und dass wir weiter darin wachsen. Wir werden in 2014 weiter den Gottesdienst Guard at 12 ausbauen. Wir haben sozusagen angebaut dafür, dass nochmal so viele Menschen, wie jetzt hier sind, in unserer Gemeinde Platz haben. Und das ist das Ziel, dass Gott Menschen bringt und dass sie eine Veränderung, eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus haben. Mein Gebet oder das Gebet der Ältesten ist es nicht, dass diese Gemeinde voll ist, sondern unser Gebet ist es, dass diese Gemeinde voll wird mit Menschen, die eine Begegnung mit Jesus hatten, die Jesus begegnet sind und die sagen können, Jesus hat in meinem Leben etwas verändert. Und ich heiße Sie herzlich willkommen, wenn Sie heute Morgen Gast hier sind oder auch wenn Sie uns aus dem Internet zuschauen. Herzlich willkommen zu einer Zeit der Begegnung mit Jesus Christus. Möge heute Morgen die Stunde sein, wo Jesus Ihnen begegnet und wo Sie merken, dass Jesus nicht ein kleines Kind ist, was in einer Krippe lag oder jemand, den man an ein Kreuz geheftet hat und der dann beerdigt wurde und der dann wie alle anderen Menschen verwest ist, sondern dass es Gott ist, der gekommen ist in diese Welt, dass es Gott selber war, der Mensch wurde, der sich ans Kreuz begab, der für unsere Sünde gestorben ist und der auferstanden ist, der lebt und der wiederkommt und der eine tiefe Sehnsucht danach hat, dich und mich zu finden, der eine Sehnsucht danach hat, eine Begegnung mit uns zu haben. Und ich freue mich einfach so sehr über das, was im letzten Jahr geschehen ist. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, ganz herzlich zu danken für das, was ihr für Jesus getan habt, das, was du für Jesus getan hast. Ich bin begeistert über unsere älteren Menschen, die in der Gemeinde sind, die immer wieder sagen, wir beten für euch, die so treu sind, die in der Vergangenheit schon Samen gelegt haben, der heute vielleicht erst aufgeht oder morgen oder übermorgen. Und ich bin so dankbar für die älteren Geschwister. Behaltet euch diese Gebetshaltung und eure Hingabe zu Jesus. Ihr seid nicht zu alt, um Gott zu dienen. Ich höre immer wieder, dass auch einige sagen, ja, ich bin ja jetzt schon so alt. Ja, das ist gut, dass du älter werden durftest mit Jesus. Aber du hast einen Erlebnisschatz und eine Erfahrung mit Gott gemacht, die andere noch nicht haben, die wir, die noch jünger sind oder die ganz jung sind, die diesen Erfahrungsschatz und diesen Glauben brauchen, die euch als Vorbild brauchen. Vielen Dank für deine Hingabe und für die Zeit, die du für das Reich Gottes geopfert hast. Du wirst es im Himmel einmal wiederbekommen. Für alle diejenigen, die mitgearbeitet haben in der Gemeinde, die auch den Gottesdienst, den zweiten Gottesdienst vorbereitet haben, bin so dankbar über die gute Gemeinschaft, die wir dort hatten und wie gut reibungslos die Vorbereitungen gingen. An der einen oder anderen Stelle fehlt es noch, also wer noch Interesse hat, am Medien-PC oben mitzuhelfen, der darf das gerne tun. Aber es sind so viele Dinge, wo Gott einfach Menschen berufen hat und sie hineingesetzt hat in eine neue Aufgabe oder eine Aufgabe, die schon da war, gefestigt und bestätigt hat. Und im persönlichen Gespräch habe ich erlebt und erfahren, wie viel Freude das auch auslöst bei denen, die das erleben und erfahren, dass sie einen wertvollen Platz im Reich Gottes haben dürfen. Und ich bin dankbar, dass wir das Gute sehen dürfen und dass es weitergeht. Alle, die etwas gegeben haben, finanziell oder zeitlich, herzlichen Dank. Ich danke auch den Zuschauern im Internet. Da sind einige dabei, die über die Jahre, die wir das jetzt machen, mit uns treu am Bildschirm sind. Und einige haben auch gar keine Gemeinde in der Nähe. Da ist es vielleicht dann sehr weit, wo sie fahren müssen. Wir kriegen immer wieder so Rückmeldungen. Ich wünsche Ihnen und euch, dass auch an eurem Ort eine Gemeinde entsteht. Vielleicht auch durch dich und durch das, was hineingesät wurde. Dass im kleinsten Dorf in Süddeutschland, Norddeutschland, Ostdeutschland, egal wo, eine Gemeinde entsteht, wo Menschen Jesus finden können. Wir dürfen einfach erleben, wie Jesus Wachstum gibt. Ich will euch noch mal etwas mitteilen, was mich so begeistert hat. Als der Samuel Peterschmidt hier war, haben wir an den Tagen, an denen er gedient hat, 800 Menschen erreicht. Das ist großartig. Das ist wirklich ein Geschenk, dass Gott in die Leben von 800 Menschen hineinsprechen durfte. Jetzt, Heiligabend, haben wir 300 Menschen erreicht, zusammen mit den Zuschauern, die aus dem Internet zugeschaut haben. Und jeden Sonntag erreichen wir hier 260 Menschen. Im Kindergottesdienst, hier in diesem Raum, im Internet. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und wir wünschen uns, dass sich diese Zahl verdoppelt, dass diese Zahl weiter wächst. Dass das, was Gott angefangen hat, dass das einen guten weiteren Weg nimmt. Und ja, für diesen weiteren Weg möchte ich auch allen einfach danken, die auf diesem Weg bleiben werden, die vielleicht sagen, Mensch, es ist schwer, aber ich freue mich darüber, über alles, was du vielleicht an Schweren erlebt hast, aber wo dir dann Jesus begegnet und du sagst, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt in dieser Not, Herr, da habe ich dich so richtig erlebt, da habe ich dich so richtig erfahren, deine Kraft und deine Allmacht gespürt und gemerkt, wie du mich durchgetragen hast. Und du kannst mir glauben, ich selber erlebe das immer wieder, dass wenn du aus diesem Tal herauskommst, du mit einer anderen Kraft den Weg gehen kannst als vorher. Das ist das Schöne daran. Aber auch wenn sie oder du nur hier bist und sagst, ich möchte einfach nur mal zuhören. Maria hat es heute gesagt, es geht nicht darum, zu leisten im Reich Gottes, sondern im Reich Gottes geht es darum, zunächst mal das zu empfangen, was Jesus geleistet hat, was er getan hat, was er für uns erworben hat. Und aus Dankbarkeit und aus Liebe heraus darf ich ihm etwas zurückgeben. Es ist ein Geschenk und ein Vorrecht, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen. Das möchte ich einmal sagen. Das ist für mich keine Pflicht, sondern es ist für mich unvorstellbar geworden, dem lebendigen Gott nicht mehr zu dienen. Das geht gar nicht. Mein Leben wäre nicht mehr möglich, ohne Gott zu dienen. Und das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist der Verdienst Jesu, der Tag für Tag mein Herz verändert durch sein Wort, durch die Erlebnisse, die ich mit ihm habe, durch den Glauben, den er in mein Herz hineinlegt und durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, die Ermutigung, die wir erfahren dürfen, die vielen genialen Dinge. Und ich wünsche mir, dass wir auch
in der jungen Generation einen ganz tollen Aufbruch erleben. Ich bin ganz sicher. Also wir beten für euch alle, Jugendliche und Kinder hier in der Gemeinde. Ich weiß, dass Jesus dieses schon bei euch hineinlegen möchte und dass ihr noch viel, viel bessere Leiter und viel, viel bessere Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer werden werdet, als wir das sein können, weil Jesus jetzt schon anfängt, in frühen Jahren euer Leben zu verändern, zu motivieren, zu füllen mit seiner Gnade, mit seinem Geist. Und ich freue mich auf das, was wir gemeinsam erleben werden. Ich bin total dankbar, dass wir zusammen hier mit Kindern, Jugendlichen und Alten Gemeinde bauen dürfen. Das ist so großartig. Für das Jahresthema haben wir wieder Flyer gemacht, die am Ausgang verteilt werden. Da steht dieses Thema drauf, mit Gottes Augen sehen, und der Vers, der dazu gehört, der Bibelvers, der kommt, wenn ich hier drücke. Kannst du weiterschalten? Okay, ich lese ihn mal vor aus Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl oder Mitleid, wie es in manchen Übersetzungen steht, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn der Vers hier nicht erscheint hinter uns, dann ist das übrigens eine gute Gelegenheit, mal die eigene Bibel hervorzukramen und die eigene Bibel zu nehmen oder sein Smartphone zu nehmen und die Bibel-App zu starten und dann darauf den Vers mal nachzulesen. Und auf dem Smartphone kann man sich die ja auch dann noch leicht markieren und dann vielleicht zu Hause auch nochmal nachlesen. Das ist eine großartige Sache, denn ich möchte hier ja nicht irgendetwas erzählen, sondern wir wollen das Wort Gottes bringen und das Wort Gottes erzählen. Jesus sah die Menschen und es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Jesus sah die Scharen von Menschen. Okay, da oben wird noch gearbeitet, gleich wird es weitergehen. Ich werde einfach mal Fortsetzung machen. Jesus sieht, Gott sieht und wir sehen. Menschen sehen etwas und Gott sieht etwas. Und die Frage, die ich heute Morgen stellen werde, ist, was sehen wir, wen sehen wir und was sieht Gott und wen sieht Gott? Gott sieht andere Dinge und er nimmt andere Dinge wahr, als wir sie wahrnehmen. Die Jünger waren zusammen mit Jesus und sie haben auch die ganzen Menschenmassen gesehen. In dem Vers 35, der vorher steht, heißt es, Jesus ist durch alle Städte und Dörfer der Umgebung gezogen dort. Und er hat dort gelehrt in den Synagogen, die Botschaft verkündigt vom Reich Gottes und überall, wo er hinkam, Menschen geheilt und sie von ihren Krankheiten und von ihren Leiden befreit. Mal einfach mal weitermachen auf, weiß nicht, Folie 4. Jesus hat die Menschen anders gesehen und anders wahrgenommen als die Leute, die um ihn herum waren. Da waren Menschenmassen, da waren Menschen, die, kannst du auf Folie 4 weiterschalten oder klappt das nicht? Nee, es geht gar nicht. Also hier tut sich nichts. Vielleicht einfach manuell das weitermachen. Okay, Jesus hat Menschen gesehen und als er die Menschen anschaute, das waren unendlich viele, das waren Tausende, das waren so viele, dass er bedrängt wurde. Es waren manchmal so viele, dass er in ein Boot steigen musste, um nicht von der Menschenmasse erdrückt zu werden. Er ist dann auf den See rausgefahren und er hat die Menschen dort vom See aus, hat ihnen das Evangelium verkündet, weil es so viele Menschen waren. Und Jesus schaute in diese Menschenmenge hinein und er sah etwas anderes als alle die Menschen, die um ihn herum waren. Jesus sah Menschen, die verloren waren. Er sah Menschen, die erschöpft waren, heißt es, und die hilflos waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was siehst du, wenn du in deine Umgebung hineinschaust? Was siehst du, wenn du in die Gemeinde hineinschaust? Was siehst du, wenn du Menschen begegnest, egal wo sie sind? Ich möchte auf das eingehen, was Jesus sieht, und ich möchte auf das eingehen, was die Bibel darüber sagt, was wir sehen. Und du selber weißt am besten, was du siehst, wen du siehst. Wen siehst du, wenn du jemanden an der Straße sitzen siehst, der zerlumpt ist, der die Hand aufhält und sagt, hast du mal einen Euro? Wen siehst du dort? Siehst du dort einen Menschen, der faul ist, der kein Leistungsträger ist, der es nicht verdient hat, diesen Euro zu bekommen? Siehst du dort einen Menschen, der versagt hat, der im Grunde doch nur zum Sozialamt gehen müsste, dann hätte er doch eine Wohnung, er müsste doch nicht obdachlos sein? Siehst du einen Menschen, der Hilfe braucht? Siehst du einen Menschen, den Jesus liebt? Siehst du einen Menschen, der von Gott geliebt ist und für den Jesus ans Kreuz gegangen ist, ohne Ansehen der Person? Das ist die Frage, die ich heute Morgen stellen werde. Und ich möchte uns zunächst mal etwas mitgeben, was die Bibel darüber sagt, was Gott sieht. In 1. Samuel, das ist im Alten Testament, da finden wir im 16. Kapitel in Vers 7 folgende Aussage. Da ist der Samuel unterwegs und er soll den nächsten König auswählen. Und ihm werden eine Reihe von stattlichen Männern vorgestellt. Und immer wieder merkt er, das ist es nicht. Und da sagte der Herr zu Samuel, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen sehen. Ich aber schaue jedem ins Herz. In Johannes 7 im Neuen Testament, im Vers 24, heißt es, urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Und ich lese noch Apostelgeschichte 7, Vers 34. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten leiden musste. Und ich habe ihr Weinen und ihr Klagen gehört. Und nun bin ich gekommen, um sie zu befreien. Ich könnte jetzt so Fortsetzung machen und dir Bibelstelle nach Bibelstelle mitgeben und sagen, Gott sieht dich. Gott sieht sein Volk. Gott sieht den Einzelnen. Gott sieht dich, wo du gerade bist, in deiner Situation, in deinem Leiden, in deiner Not, in deiner Einsamkeit, in deiner Freude, in deiner Begeisterung, egal wo, Gott sieht dich. Gott sieht nicht nur Menschenmassen. Er sieht heute Morgen hier nicht nur 150 Leute oder mehr sitzen, sondern er sieht den Einzelnen hier. Er sieht dich dort und er schaut dir in dein Herz hinein. Gottes Gedanken und Gottes Möglichkeiten sind so tief, dass er deine verborgenen Gedanken sehen kann und dass er dein Herz sehen kann. Gott sieht den Einzelnen und er kümmert sich um den Einzelnen. Gott sieht auch deine Motivation, mit der du etwas tust. Warum tust du Dinge? Das weiß Gott alles. Er sieht alle Dinge. Die Frage ist, die Gott uns am Ende stellt, wie ist deine Motivation? Wie sieht dein Herz aus? Das ist das, was Gott sieht. Gott sieht nicht das Äußere, Gott sieht das Herz an. Und das Schöne ist, dass das Herz eines Menschen anders sein kann, als das, was man von außen erstmal wahrnimmt. Du kannst einen Menschen wahrnehmen, der top gekleidet ist, der sehr viel spendet und der am Ende doch seine Firma um 1 Milliarde betrogen hat. Und du hast es ihm nicht angesehen. Du hast nicht angesehen, was für eine schlechte Motivation in diesem Herz ist. Und du siehst jemand anderen, der so einfach aussieht, der so einfach erscheint. und du weißt nicht, was für ein gutes Herz da drin steckt, was Gott aus diesem Herz machen kann. Für mich ist es noch wie heute, als ich vor 2 Jahren nach Sibirien geflogen bin und dort Pastoren begegnet bin. Und wenn ich sie so gesehen habe, dann habe ich gedacht, das sind ganz normale Menschen, die, ja, weiß ich nicht, einen Beruf erlernt haben und irgendwie in einer guten Familie aufgewachsen sind und die irgendwie mit dem Leben zurechtkommen. Und die meisten von denen haben mir erzählt, ich war 15 Jahre lang schwer drogenabhängig. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Die mir erzählt haben, in meiner Ältestenschaft sind lauter Junkies. Das sind lauter Menschen, die aus diesem Milieu kommen. Menschen, die abgeschrieben waren in der Gesellschaft. Und wenn du siehst, wie die Gemeinde bauen, dann sind wir hier eine ganz, ganz lahme Gesellschaft dagegen. Das ist so dynamisch und so voller Hingabe, so voller Liebe, so voller Kraft Gottes auch, dass ich da oft gestanden habe oder in den Gesprächen war und ich habe echt geweint, weil ich gemerkt habe, das, was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott auserwählt und er baut seine Gemeinde damit. Die hätten wir uns alle nicht ausgesucht. Keiner von uns wäre hingegangen und hätte sich irgendwie einen Junkie ausgesucht vom Bahnhof und gesagt, so und auf dir will ich nun meine Gemeinde bauen. Komm mal mit, wir gründen jetzt in der Stadt XY eine Gemeinde. Keiner von uns käme auf die Idee. Gott kommt auf die Idee. Er ruft solche Menschen, die irgendwo auf dem Abstellgleis stehen. Und er sagt, komm und folge mir nach. Und er begegnet ihnen in einer wunderbaren Weise. Und da siehst du auch, was Gott alles tun kann. Er kann aus einem Junkie einen Menschen machen, der nicht mehr drogenabhängig ist. Einen Menschen, der ein neues Leben anfängt. Ja, viele von ihnen haben inzwischen Familien, Kinder, haben 2, 3 Gemeinden gegründet und leben ein Leben wie wir. Das war nicht das Werk dieser Menschen, das war das Werk Gottes. Das war das, was Gott gesehen hat in den Einzelnen. Und die Frage ist doch, wie sehen wir Menschen? Wir sehen die Menschen, wir sehen die Menschen erstmal nur von ihrem Äußerlichen her, das finden wir hier. Aber es geht sogar noch weiter. Im Jesaja 53, Vers 6 sagt Gott selber, und der Jesaja zitiert es hier und er sagt, dass wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das ist der natürliche Blick eines jeden Menschen, der nicht von Jesus Christus erneuert ist. Und mit diesem natürlichen Menschen hat jeder von uns zu kämpfen, ich auch. Ich will euch gleich auch noch mal so das ein oder andere erzählen, wie es bei mir aussah und was Jesus daraus gemacht hat. Es ist nie etwas, wo ich mich anstrengen konnte und sagen konnte, so und jetzt will ich das überwinden. Meine Herzenshaltung, die war oft so schlimm und so schlecht und so falsch und so verkehrt. Mein Denken war so durcheinander, so weit weg von dem, wie Gott denkt. Ich habe Menschen und Dinge anders gesehen, als Gott sie sieht. Und ich glaube, dass ich heute ein Stückchen, so ein kleines Mosaiksteinchen mehr gesehen habe von dem, wie Gott sieht. Und dass ich ein Stückchen hineinblicken darf in das, wie Gott die Welt sieht, wie Gott die Menschen sieht, was er vorhat. Und das ist nicht etwas, was ich mir zuschreiben kann, sondern diesen Blick schenkt uns der Heilige Geist. Diesen Blick schenkt uns das Wort Gottes. Das ist ein geistlicher Blick, sagt die Bibel. Wir müssen geistliche Dinge geistlich beurteilen und nicht menschlich. Jeder sah auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Und Schuld ist etwas, Sünde ist etwas, was unseren Blick total vernebelt. Damit haben wir zu kämpfen. Jeder von uns wächst in Schuld und in Sünde auf. Das ist auch der Schrei, den der Prophet von sich gibt und sagt, Herr, in Sünde bin ich geboren. Und ich meine, vielleicht sind Sie heute Morgen als Gast hier und sagen, ich gehöre doch einer Kirche an. Ich bin doch gar nicht, bin doch gar kein Sünder. Ich finde in der Bibel, finde ich keine Denomination. Da steht nicht, und Es gibt die katholische Kirche, die evangelische Kirche und diese Kirche und jene Kirche. Und wenn du dazu gehörst, dann ist alles gut. Sondern es gibt die Gemeinde Jesu Christi. Und zu denen gehören Menschen, die Jesus gehören. Es ist seine Gemeinde. Es ist eine Gemeinde aus Menschen, die Jesus gehören. Das Kriterium, um Gott zu gehören, ist es, Jesus anzunehmen und Vergebung von Schuld und von Sünde zu erfahren. Da beginnt unser neues Leben. Da kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein und er macht alles neu. Und ich bin als Christkind, also als christliches Kind aufgewachsen und bei mir war nicht alles neu. Das reichte nicht, dass ich jeden Sonntag in die Kinderstunde geschoben wurde. Nachher konnte ich schon alleine gehen und bin dann alleine dorthin gegangen. Das reicht nicht. Ich musste erkennen, dass mein Leben abgrundtief schlecht ist und dass ich vor Gott keine Chance habe, Gott zu gefallen, es sei denn, ich ziehe das neue Leben an, das Gott für mich bereithält, in Jesus Christus. Und in Jesus erfahren wir Vergebung unserer Sünde. Wir irrten alle umher. Auch Jesus hat die Menschen gesehen als Menschen, die Hilfe brauchten, als Menschen, die kraftlos waren und als solche, die umhergeirrt sind wie Schafe. Mein Blick geht von Natur aus immer auf mich und meinen Vorteil. Und was Jesus uns lehren möchte, ist, dass es nicht um mich geht. Es geht gar nicht um mich. Es geht um ihn. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um Gott und es geht um meinen Nächsten. Und es geht gar nicht um mich. Aber das haben wir ja umgedreht. Und ich habe das auch. Und auch es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich das sicher auch noch habe. Da stehe ich ganz oben und dann kommt irgendwann Gott und der Nächste und ich weiß nicht wer. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht das Prinzip Gottes. Mein Prinzip ist es, oder unser Prinzip ist es, was zu nehmen. Und die Bibel sagt, der wird gesegnet und der wird reich, der gibt. Der weggibt. Und das ist unnatürlich. Das ist eben nicht in der Natur des Menschen drin. Und deshalb möchte Christus uns eine neue Natur geben. Eine neue Natur, die uns verändert. Wen siehst du hier in dieser Gemeinde und wen siehst du außerhalb der Gemeinde? Ich habe mal so ein paar Kategorien, durch die ich heute ganz kurz gehen werde. Es sind Menschen aus anderen Nationen, Menschen aus anderen Kulturen, Menschen von einem anderen sozialen Stand, als wir den haben, Menschen anderen Glaubens, die eine andere Glaubensrichtung vertreten oder gar keinen sagen, ich bin Atheist, und Menschen mit anderer sexueller Orientierung als wir. Und ich habe Gespräche geführt in unserer Gemeinde. Wir haben uns manchmal auch ausgetauscht. Und ich weiß, wie manche denken. Ich weiß, wie ich gedacht habe und wie ich auch heute denke. Und manches davon gefällt mir gar nicht. Es geht nicht darum, Sünde gut zu finden. Aber wenn Jesus zu einer Sünderin ging, einer Hure, einer Prostituierten und sich mit ihr abgab, warum darf ich das nicht? Oder warum soll ich das nicht tun? Also ihr versteht, was ich meine. Nicht, dass ich jetzt hingehe und ihre Dienstleistungen in Empfang nehme. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, diese Frau anzunehmen. Deswegen hat Jesus nicht gut gefunden, was sie tut. Homosexualität ist nicht gut und ist nicht richtig in der Bibel. Aber wir müssen die Menschen, die so denken und die zu uns in die Gemeinde kommen, erstmal annehmen als Menschen, die Gott liebt. Jemand, der Alkoholiker ist oder jemand, der drogenabhängig ist. Das ist nicht gut, keine Frage. Das ist alles nichts, was dem Menschen dient oder was der Gemeinschaft dient, sondern das sind alles zerstörerische Dinge, über die wir reden. Aber in meinem Leben waren auch so viele zerstörerische Dinge. Und da sind auch zerstörerische Dinge. Die äußern sich nur anders. Die sind besser angestrichen, besser getarnt. Üble Gedanken, Geiz, Hochmut und so weiter. Steht alles auf einer Stufe mit Zauberei und Ehebruch und so weiter. Es ist alles eine Stufe. Wie in Gottes Augen zählt alles gleich. Aber wir machen da Wertungen. Bei uns gibt es immer diese Unterschiede. Das ist schlimmer und das, naja. Das Finanzamt zu betrügen, Schwarzgeld, mit Schwarzgeld zu arbeiten oder zu verdienen oder meinen Handwerker schwarz zu bezahlen, das ist ja kein Problem. Machen doch alle. Vielleicht machen manche von den Dingen demnächst auch alle. Es war auch so, dass im Alten Testament wir eine Situation finden in Sodom und Gomorra, da waren auch sehr, sehr viele homosexuell. Und das haben auch alle gemacht. Deswegen war es nicht richtig, nur weil es alle machen. Es geht nicht darum, was ist richtig und was ist falsch. Es geht darum, wie sehe ich den Nächsten? Nehme ich ihn an? Sehe ich in ihm einen Menschen, den Gott vorbehaltlos annehmen wird? Dem Gott vorbehaltlos die Sünde vergeben wird? Dem Gott vorbehaltlos ein neues Leben schenken wird? Das ist die Frage, die wir uns 2014 stellen müssen, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Mit Menschen, die nicht unseren Auffassungen und unseren Vorstellungen entsprechen. Die findest du auch in der Gemeinde, ne? Hier sind ja auch Menschen, die anders sind. Manche sind besser und manche sind noch nicht so weit. Ja, manche haben schon die Erkenntnis und andere noch nicht. Geschwister, ich wünsche mir, dass wir in uns den Bruder und die Schwester sehen, die Jesus aus uns gemacht hat. Und nicht den, der noch nicht so weit ist und der, der noch eine falsche Erkenntnis hat. Und der, der schon eine bessere Erkenntnis hat, das führt zu nichts. Das führt nur zu Streitereien, sagt der Paulus. Die Liebe bindet uns zusammen. Und die Einheit im Heiligen Geist, die achtet nicht auf diese Unterschiede. Und wenn du dann feststellst, dass jemand tatsächlich Defizite hat in seinem Glaubensleben, dann dürfen wir Väter und Mütter werden. Väter und Mütter sehen die Defizite bei ihren Kindern und ich gehe nicht hin zu meiner Tochter und erzähle ihr von morgens bis abends, was sie alles noch nicht kann und was sie mit 30 mal können müsste, sondern ich helfe ihr dabei, dass sie mit 30 diese Dinge kann. Das ist meine Aufgabe als Väter und Mütter und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Die Zeit ist fortgeschritten. Lasst uns beten, dass der Herr Jesus Christus uns eine Sehhilfe gibt. Ich glaube, dass wir dringend bedürftig sind, eine Sehhilfe von Gott zu bekommen. Ich habe mein Leben lang bis vor einigen Jahren Menschen verachtet, die am Straßenrand sitzen und gebettelt haben oder die mich angequatscht haben am Bahnhof, musste ja auch oft zur Uni fahren mit dem Zug und dann immer, hast du mal eine Mark und so weiter. Und meine innere Haltung war, du kriegst nichts, weil du bist faul, du kannst nichts und du könntest arbeiten und dann bräuchtest du mich nie anzuquatschen. Und wir sind einmal als Familie mit unserer kleinen Tochter über den Kölner Domvorplatz gegangen, und also um die Weihnachtszeit, weil wir dort ein Essen hatten und da waren unendlich viele Menschen, die die Hand aufgehalten haben und uns angesprochen haben. Und da hat Gott zu mir geredet und hat gesagt, du gehst jetzt zu einem schönen Essen und hier sitzen Menschen, die essen nicht. Vielleicht trinken manche. Und ich habe zu Christine gesagt, weißt du, nächstes Jahr, wir hatten da jetzt gar keine Möglichkeit, wir mussten uns beeilen. Ich habe gesagt, nächstes Jahr packen wir lauter kleine Umschläge, da schreiben wir nur einen kleinen Gruß rein und legen 5 Euro oder irgendwas rein und den kriegt jeder. Und heute kann jeder von mir was kriegen. Ich weiß, dass da Menschen sind, die mich ausnutzen. Da sind Menschen dabei, die nutzen mich aus. Jesus hat Heerscharen von Menschen gedient und die meisten haben ihn ausgenutzt. 9 sind weggeblieben von den Aussätzigen, von den Zähnen, die er gesund gemacht hat, und nur einer kam zurück und hat ihm gedankt. Jesus wusste das und er hat allen gleich gedient. Er hat allen die gleiche Chance gegeben, ihn zu erleben. Lass doch uns, allen Menschen um uns herum, dieselbe Chance geben, Jesus kennenzulernen, so wie wir das hier in unserem warmen, schönen Raum haben. Ich wünsche mir, dass wir Ohren zu hören und Augen zu sehen bekommen. Beides ist ein Geschenk des Herrn, so wie es in Sprüche 20, Vers 12 heißt. Und Jesus sagt deshalb zu uns in Offenbarung 3, Vers 18, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Herr Jesus, und das ist mein Gebet für uns heute und auch in diesem Jahr, für mich, Herr, dass du uns diese Salbe gibst und diesen Geist Gottes, der die Herzen öffnet, die Augen öffnet, damit wir sehen, was dein Wille ist, was dein Plan ist, Herr. Dass wir die Menschen sehen um uns herum, die verloren sind, die nicht weiter wissen. Herr, die Menschen, die voller Not sind, auch wenn sie äußerlich alles haben und äußerlich so toll dastehen, Herr. Die aber vielleicht morgen schon planen, sich umzubringen. Herr, zeige uns diese Menschen. Lass uns ein bisschen in ihr Herz hineinblicken, in ihre Gedanken, in die Not ihre und die Verzweiflung ihrer Seele, damit wir ihnen dienen und helfen können. Herr Jesus, und hilf uns dabei, auch die Menschen anzunehmen, die nicht unserem Stand, unserer Nation, unserer Vorstellung entsprechen, unserer Kultur, unseres Glaubens, Herr. Lass uns auch diese Menschen annehmen. Ich bitte dich darum von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte heute Morgen noch mit denen beten, die Jesus annehmen möchten. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich weiß nicht genau, aber ich merke, Gott redet zu mir und ich möchte eine Entscheidung treffen. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wenn Sie dieses Gebet heute Morgen so von Herzen mitbeten, zum ersten Mal, dann bleiben Sie doch bitte nachher zurück und wir wollen noch einmal miteinander reden. Und lasst vielleicht das alle gemeinsam tun, dieses Gebet sprechen, und auch Sie zu Hause dürfen das gerne mitbeten. Wir wollen, dass Menschen hier in jedem Sonntag ihr Leben Jesus Christus geben können. Ich werde das kurz vorbeten und ich würde mich freuen, wenn wir das alle nachbeten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Mein Leben ist voller Schuld und Sünde. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich komme zu dir, um Vergebung meiner Schuld zu erfahren. Bitte schenke du mir neues Leben. Und ich will dir nachfolgen, mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.